Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé in Folge 57. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast zu Besuch, der schon öfters da war, der Dominik Doster mit seinem Wikifolio in defensives Investieren. Kannst du mich nochmal korrigieren, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe? Das
ist richtig. Passt.
Genau. Und der Dominik, der hat mich tatsächlich angeschrieben, weil er auch mal mit uns darüber sprechen wollte, wie die aktuelle Börsensituation aussieht. Ich bin ein bisschen verunsichert. Wir sind alle gerade ein bisschen verunsichert, weil wir nicht wissen, was ist, gerade im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Und da wollen wir mal drüber sprechen, weil es läuft ja doch erstaunlich positiv dafür, dass die Nachrichten nicht so positiv sind. Und dabei ist noch der Flo. Und herzlich willkommen, Dominik, und hi, Flo.
Hi, ja, schön, dass du da bist, Dominik. Und genau, Carsten hat schon angesprochen. Man hat so ein bisschen, wenn man ins Depot schaut, das Gefühl, und es gibt ja auch die alte Börsenweisheit, politische Börsen haben kurze Beine. Sind wir in dem Stadium schon, dass man sozusagen politische Krisen lockerer hinnimmt an der Börse?
Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, die Anleger sind es mittlerweile gewöhnt, dass immer wieder stärkere Krisen auftreten. Das war jetzt erst in Venezuela, dann im Iran und auch verschiedene andere Themen mit Zöllen und so weiter. Ich glaube, die Anleger haben sich an Donald Trump gewöhnt und an die unsichere geopolitische Lage aktuell, ja. Und dass politische Börsen kurze Beine haben, der Spruch ist ja auch berechtigt und der hat ja auch seinen Sinn, weil politische Börsen oft einen Schock an den Börsen auslöst, aber die Unternehmen gar nicht so stark beeinträchtigt. Deswegen geht es meistens mal schnell stark runter und dann kommt es aber auch wieder langfristig nach oben.
Jetzt haben wir gerade kurz vorher schon festgestellt, bei uns war alle so ein bisschen das Tief im Ende Februar, März, im April ging es dann wieder hoch. Würdest du denn da schon von einem Schock sprechen? Also ich erinnere mich da auch so ein bisschen an, meine erste richtige Krise war Corona, als ich wirklich stündlich schauen konnte, wie die Kurse runtergegangen sind, mein Depot sich halbiert hat. Da sind wir jetzt weit von entfernt. Also würdest du von einem Schock sprechen oder ist es eher eine Delle?
Gab es überhaupt nicht den Schock eigentlich. Es war wirklich eine kleine Delle. Genau aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil sich die Anleger daran gewöhnt haben und es vielleicht schon ein bisschen vorhersehbar war. Und wie gesagt, Venezuela schon davor war. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum es steigt. Und ich glaube, da gehen wir heute drauf ein.
Mhm. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil letztes Jahr war ja so, auch Ende letzten Jahres war so ein bisschen die KI-Bubble, die platzt jetzt und so. Und dann sind ja auch teilweise Werte runtergegangen. Und gerade mit Alphabet, die ja stark gestiegen sind und jetzt kommt auch irgendwie Microsoft zurück, kann das ja auch sein, dass das halt so ein Gegeneffekt ist, der halt dann die gesamten Märkte auch noch hochzieht.
Genau, das ist ein wichtiger Grund, der KI-Boom, dass der eben nicht geplatzt ist, sondern eigentlich immer weitergeht und sich immer mehr beschleunigt. Ich glaube, der KI-Boom ist einer der Hauptgründe, warum die Börsen steigen. Also gerade die großen Investitionen der Big-Tech-Unternehmen, da haben wir ja schon in zwei Podcasts drüber geredet, von Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple. Und es geht ja noch weiter mit Nvidia und vielen anderen. Und ich glaube, die KI-Investitionen fluten den Markt einerseits mit Liquidität. Also es gibt volle Auftragsbücher bei verschiedenen Hardware-Unternehmen. Die haben einfach ein gutes Geschäft im Moment. Und ja, die letzten Jahre haben die großen Big Techs das Geld eher gehortet und das geben sie jetzt frei. Und das stützt natürlich den Sektor schon im operativen Geschäft.
Wer profitiert denn davon? Oder hast du da Unternehmen, wenn du sagst, die Magnificent Seven saßen auf einem großen Geldsack und jetzt wird das Geld investiert, investieren die dann in eigene Lösungen oder profitiert jemand davon, dass die Mag Seven jetzt endlich mal den Geldhahn aufdrehen?
Beides würde ich sagen. Also es gibt viele Unternehmen, die davon profitieren. Ich bin, ja, wie gesagt, defensiver Anleger. Ich bin jetzt nicht so in den Hype-Branchen unterwegs. Ich habe nur gesehen, auch so große Unternehmen wie Samsung gehen durch die Decke, natürlich auch die Chip-Unternehmen. Für mich, also ich persönlich gehe in die großen Big Techs rein. Ich bin ja in Alphabet und Amazon groß investiert. Und ein externer Profiteur von den Investitionen ist für mich auch die Brookfield. Brookfield baut Rechenzentren und profitiert also einerseits von der Rechenleistung, die sie anbieten, direkt an die großen Big-Tech-Unternehmen, aber andererseits auch vom Energiesektor. Und der ist für mich einer der spannendsten. Also der Energiesektor, den bedient Brookfield, vor allem erneuerbare Energien, aber auch die Energieinfrastruktur. Also wie kommt das Strom zum Rechenzentrum und zu den Haushalten und so weiter? Da ist KI, da ist Brookfield voll mit drin und ich glaube, die sind einer der größten Profiteure davon.
Ja, da ist ja auch einer hier, der Held aus Flohs Portfolio ist ja auch dabei, ne? Siemens Energy, die bauen ja so Gasturbinen und so, habe ich gelernt. Und die werden natürlich stark gefragt jetzt gerade für die KI auch.
Genau. Und gerade so kleine Unternehmen, sorry, die gehen natürlich auch gleich durch die Decke, wenn das Geschäft besser läuft. Brookfield ist ein Riesentanker, ein Riesenunternehmen. Die vervielfachen sich jetzt nicht mehr so schnell, aber die profitieren auch sehr stark davon. Siemens Energy natürlich kann natürlich viel besser skalieren, weil es ein kleines Unternehmen ist.
Also ich glaube ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, und wenn wir über defensive Werte sprechen, passt das ja vielleicht sogar auch. Ist es vielleicht auch so, klar, wir haben einerseits den KI-Hype, aber so diese klassischen Infrastruktur, erneuerbare Energien, gerade mit der Ölkrise, die wir gerade haben, mit den hohen Benzinpreisen. Siehst du da in den Sektoren, dass da investiert wird oder auch Konjunkturpakete, die angeschoben werden, damit die Wirtschaft wieder irgendwie ins Laufen kommt? Also so die klassischen Werte, haben die ein bisschen ein Comeback jetzt auch in der Krisenzeit?
Ja, würde ich schon sagen. Also dadurch, dass der Markt mit Liquidität auch ein bisschen geströmt wird, das kann ich auch gleich noch genauer erklären, profitieren alle Unternehmen erstmal. An der Börse gibt es, glaube ich, in bestimmten kleineren Bereichen schon Hypes. Also da gibt es wirklich auch Spekulationen von Anlegern. Und aber das ändert nichts daran, dass auch die langweiligen defensiven Unternehmen gerade super Geschäfte machen. Also in den USA haben wir im S&P 500, also den größten 500 Unternehmen, ein Gewinnwachstum von 28 oder knapp 28% gegenüber zum Vorjahr. Und das ist natürlich nicht nur durch den Tech-Sektor, sondern auf breiter Ebene. Der Tech-Sektor ist der Haupttreiber, ja, aber alle Unternehmen steigern ihre Gewinne momentan sehr stark. Und auch meine langweiligen Unternehmen, die ich im Depot habe, steigen momentan sehr, sehr gut und steigern vor allem auch ihre Gewinne. Also nicht nur, weil die Börse irgendeinen Hype oder eine Spekulation erkennt, sondern da ist wirklich auch Substanz dahinter, ja.
Ja, es ist ja auch irgendwie so, ich glaube halt tatsächlich, und das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber wie du auch schon gesagt hast, dass der Markt sich so ein bisschen an Donald Trump gewöhnt hat und irgendwie auch diese ganze Iran-Krise, dass da auch keiner so richtig zu glauben scheint, dass das sehr lange geht. So, ne? Also die richten sich da irgendwie scheinbar nicht auf was Längerfristiges ein, was ich schon ziemlich krass finde. Also das ist ja irgendwie so, das ist ja so der Spirit, ja, das hat sich bald erledigt und dann geht's weiter Business as usual. Und ich glaube, dass halt auch tatsächlich groß reinspielt, dass in Amerika ist man halt auch einfach völlig, also nicht völlig, aber viel unabhängiger jetzt von der Region. Ne? Also das ist ja, die haben ihre eigene Versorgung mit Energie und so. Macht natürlich auch einiges aus.
Absolut. Und da muss ich auch sagen, ich habe mich selber verschätzt bei dem Thema. Also es ist immer ganz gut, wenn man auf seine eigenen Prognosen nicht sein ganzes Geld ersetzt. Weil ich war auch bei dem Thema Iran so weit, dass ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich geht's länger. Der Markt dachte immer, ja, eine Woche ist es vorbei. Nach einer Woche haben sie gesagt, ja, vielleicht geht's nochmal eine Woche oder nochmal zwei Wochen. Und das Spiel treibt sich jetzt schon eine Weile. Und ich habe relativ schnell erkannt, dass das ein längeres Thema ist. Trotzdem sind die Börsen gestiegen. Und das dachte ich eben nicht, weil höhere Ölpreise belasten die Wirtschaft grundsätzlich. Aber in den USA sieht man eine große Resilienz. Also vor allem in den USA, aber auch schon auch global. Viele Unternehmen können damit mittlerweile ganz gut umgehen. Gerade im Tech-Sektor, aber auch andere Unternehmen. Und das hätte ich so nicht erwartet. Und dementsprechend war es gut, dass ich jetzt nicht voll in Cash gegangen bin oder Short gegangen bin, sondern den Großteil meiner Aktien gehalten habe.
Wäre auch meine Frage, wie gehst du denn in so eine Situation um? Also shiftest du dann relativ viel um im Depot oder sagst du, weil du sagst, du bist ja auch defensiver unterwegs, du sitzt es dann aus und veränderst nicht großartig deine Position. Du verwaltest ja auch ziemlich viel für deine Wikifolio-Follower.
Ja, also mittlerweile 1,8 Millionen. Ich glaube, es steigt immer ein bisschen mehr, ja. Also ich habe natürlich immer schon eine Meinung vom Markt und schätze die Lage ein. Aber die Änderungen, die ich mache, die sind eigentlich ziemlich marginal. Also ich erkenne die Situation und sage höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, bleiben die Ölpreise länger oben und gehe dann eben mit einer Position rein. Wenn meine Überzeugung sehr, sehr groß ist, gehe ich da mal mit einer 10%-Position oder so rein. Aber ich gehe niemals mit einem ganzen Portfolio rein, sondern der Grundstock im Portfolio, ich sag mal grob 80%, sind immer stabile, langfristig gut aufgestellte Unternehmen, wo ich keine große Prognosen treffen muss, außer dass die einfach so weitermachen. Beispielsweise eine Berkshire Hathaway. Ich würde die nie einfach so verkaufen, weil ich jetzt sage, Warren Buffett geht, dann fällt die Aktie wahrscheinlich, dann verkaufe ich sie komplett. Sondern wenn ich jetzt das Beispiel Berkshire Hathaway nehme und ich sage, Berkshire läuft ohne Buffett schlechter, wenn ich die Annahme hätte, dann würde ich sagen, okay, ich reduziere meine Position um 10%. Also ich habe momentan eine 20% Position ungefähr von Berkshire, dann würde ich halt von 20 auf 17% absenken, weil Berkshire ist ja kein Unternehmen, das ohne Buffett überhaupt nicht mehr läuft, sondern vielleicht ein bisschen schlechter. Auch wenn ich die Prognose jetzt so nicht treffe, aber mal angenommen, ich würde sagen, Berkshire läuft schlechter ohne Buffett, dann würde ich sie leicht reduzieren. Und so habe ich eben verschiedene Annahmen. Ich hatte auch die Annahme, dass der Ölpreis lang oben bleibt, bin mit 10% in Occidental Petroleum rein. Hat gut funktioniert, aber ich gehe nicht mit dem ganzen Portfolio rein.
Ja.
Genauso, wenn ich sage, der Markt fällt wahrscheinlich, dann reduziere ich meine Aktienposition um ein paar Prozentpunkte, aber nicht so stark. Und das hat sich auch in der Vergangenheit schon oft bewahrheitet. Also ich sag mal, wichtig ist, dass man über 50% seiner Prognosen richtig hat und dass man langfristig bei guten Unternehmen dabei ist. Und dann schneidet man auch ganz gut ab. Aber man liegt immer mal falsch, jeder Investor liegt mal falsch. Und wenn man dann sein ganzes Geld draufsetzt, dann verliert man es eben.
Ja, ich habe auch gerade nochmal in unser Portfolio geguckt von Kapitalkaffee, weil Occidental haben wir ja auch drin. Und das war ja auch so, das ist ja auch einer unserer Gewinner sozusagen. Ne? Also das ist ja eher so die Ben-Perspektive, wo können wir reingehen, was ist stabil und was verspricht Dividenden. Ja. Und was sind denn so Werte, die du jetzt für die Zukunft irgendwie siehst? Oder denkst du, das dicke Ende kommt noch erst? Oder glaubst du, das hat sich jetzt irgendwie eingependelt? Das sind gleich zwei Fragen.
Das dicke Ende nach oben und nach unten.
Naja, dass praktisch, dass wenn jetzt die Iran-Krise noch länger läuft, dass es dann doch nochmal irgendwie bergab geht.
Ja.
Oder ist das schon eingepreist?
Also ich halte es für realistisch, dass es auch mal stärker runtergeht. Aber ich weiß es nicht und ich glaube, den Gesamtmarkt einzuschätzen ist extrem schwierig. Und deshalb bleibe ich in den Unternehmen, die ich für stabil und gut halte, natürlich weiterhin drin. Das, wie gesagt, ja, das, was ich gerade erklärt habe, wenn ich kurzfristig irgendwas vermute, dann setze ich da jetzt nicht mein ganzes Portfolio anders auf. Werte, auf die ich setze, langfristig, also jetzt nicht über die nächsten Wochen, sondern wirklich über Jahrzehnte, ist für mich ganz klar Brookfield, also für mich einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Berkshire Hathaway, das sind beides meine größten Positionen im Depot. Und auch die Big Tech Aktien, also gerade eine Alphabet und eine Amazon. Aber ich finde auch eine Microsoft stark, auch wenn es die jetzt nicht in meinem Wikifolio gibt, weil die anderen zwei eben noch stärker sind. Das sind wirklich langfristig sehr aussichtsreiche Kandidaten und natürlich auch alle anderen, die ich im Wikifolio drin habe. Aber ich denke, das sind die bekannten und die größten, die ich drin habe und auf die ich setze.
Ja, wenn ich da nochmal recappen darf, diese Magnificent Seven Geschichte, da ist ja natürlich gerade Alphabet und Amazon sind da interessant, weil die ihre eigene Chip-Infrastruktur sozusagen hergestellt haben, zugeschnitten auf KI. Das heißt, die sind nicht abhängig von irgendwelchen Nvidias oder AMDs oder sowas. Und weil sie halt natürlich sehr, sehr starke, also beide haben ein sehr starkes Datendepot, so. Also ich glaube, niemand hat mehr Daten als Google und ich könnte mir vorstellen, niemand hat mehr Purchase Data als Amazon, so weltweit. Beide können natürlich durch KI brutal ihre Geschäftsmodelle optimieren. Ne? Also von daher sind die beiden halt, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Und auch Microsoft hatte ich tatsächlich so als Gewinner gesehen von unserer ersten Magnificent Seven Runde. Die wurden dann stark abgestraft. Aber auch Amazon, ne? Das ist ja noch nicht so lange her, dass die sich jetzt wieder erholt haben. So, das letzte Jahr war für jemanden, der Amazon in seinem Portfolio hatte, ganz schön räudig, muss man schon sagen. Und die sind jetzt echt wieder gut gestiegen.
Genau. Ja, also ich glaube, über die haben auch schon zwei Folgen gedreht. Ja, über Brookfield kann ich vielleicht mal noch was erzählen, aber die Folge geht ja darum, warum die Börsen trotzdem steigen. Und da habe ich einen sehr spannenden Punkt, wo ich vielleicht auch kurz erwähnen würde, weil das nicht jedem ersichtlich ist, glaube ich. Die Liquidität an den Märkten steigt meiner Meinung nach. Das liegt vor allem, also natürlich druckt die Notenbank mehr Geld, wobei das jetzt nicht so ein großer Umfang ist momentan. Die Staaten, vor allem die USA, durch verschiedene Subventionen fördert die Liquidität. Auch die großen Big Techs bringen Liquidität in den Markt. Genau. Aber ein großer Punkt ist auch der Optionshandel. Und ich glaube, den unterschätzen gerade viele. Die Hälfte, das muss man sich mal geben, die Hälfte vom S&P 500 in der Marktkapitalisierung, also ist durch den Optionshandel gedeckt. Das ist ein extremes Ausmaß momentan.
Magst du kurz erzählen, du weißt, wir haben ja auch viele Börsenneulinge, was ein Optionshandel ist?
Also ich bin kein Profi in dem Thema, aber so das große, grobe Grundkonzept verstehe ich und eben die Liquiditätsschwemme ist für mich das Entscheidende. Also Optionen, da kann man eben sagen, an seinen Broker auf steigende oder fallende Börsenkurse setzen und das auf kurzfristiger Weise. Das heißt, ich sage, ich denke, Nvidia steigt morgen oder heute, kaufe eine Option mit 100-fachen Hebel zum Beispiel. Beziehungsweise, ich glaube, Hebel gibt es da drin nicht, aber ich sag, die steigt. Ich möchte mir die Option geben, zum aktuellen Kurs 100 Nvidia-Aktien zu kaufen. Und wenn die Nvidia-Aktie dann heute steigt, sagen wir von 100, weiß nicht, wo sie gerade steht, ich sage jetzt einfach mal von 100 Euro auf 105, dann ist es ja für mich ein super Geschäft, dann kann ich sie für 100 kaufen. Ich habe mir die Option gegeben, sie zum aktuellen Kurs zu 100 Euro zu kaufen. Und dann, wenn sie auf 105 Euro ist, dann führe ich den Kauf auch tatsächlich aus. Ist ja clever, es ist mehr wert als 100, also kaufe ich sie. Und es ist extrem günstig zu sagen, ich gebe mir die Option, weil das Nvidia kurzfristig so stark steigt, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Deswegen sagt die Bank, okay, 100 Nvidia-Aktien zum Preis von 100 Euro, das sind ja 10.000 Euro wert, das kostet dich jetzt vielleicht, keine Ahnung, 300 Euro. Weil es ist ja unwahrscheinlich, dass Nvidia extrem stark steigt. Und die Bank, die muss sich jetzt natürlich auch absichern. Nvidia steigt in dem Fall um 5 Euro und gibt dem Käufer eine Option, dass er für 10.000 Euro Nvidia-Aktien kauft. Also muss die Bank sehr stark tatsächlich Nvidia-Aktien kaufen, um sich zu hedgen, um sich abzusichern. Und dann kauft die Bank halt für mehrere tausend Euro Nvidia-Aktien, obwohl der Käufer am Broker ja eigentlich nur 300 Euro eingesetzt hat. Also es ist einfach ein klassischer Hebel, wo die Bank aber dann tatsächlich die Summe in den Markt pumpt. Schwer zu verstehen, aber fördert die Liquidität.
Es ist noch einfacher zu verstehen, als wenn man auf fallende Kurse setzt. Das ist ja dann auch wieder ein bisschen kompliziert. Da hat das System sich auch so ein bisschen verselbstständigt, glaube ich, von der Logik. So, jeder versucht ja irgendwie da seine Freunde zu holen. Und das mit den Hebeln ist halt auch noch eine ganz andere Geschichte. Also ich weiß nicht, wie es bei euch persönlich aussieht. Ich lasse die Finger von sowas, weil ich bin langfristig investiert und das ist auch so ein Punkt, was ich jetzt gerade einer Freundin von mir, der ich das Portfolio aufgesetzt habe, letztes Jahr im August, glaube ich, und die hat jetzt auch unter dem Krieg und sowas, hat die erstmal zu leiden gehabt, da ist auch ganz schön was abgestürzt und sie ist jetzt gerade, sie meint immer, ich habe jetzt Verluste gemacht, ich sage auch immer, du hast erst Verluste gemacht, wenn du verkaufst und weil sie ja auch langfristig im Spiel drinne ist, sozusagen, weil sie ja über Sparpläne auch bespart, muss man es dann halt auch so sehen, dass wenn man da langfristig investiert ist, dann kauft man jetzt gerade billiger ein. Ja, und das ist halt eben das, was man da eigentlich sehen muss, wenn man wirklich daran glaubt, was man da macht, ne? Also.
Genau. Ja, am Ende kauft man sich ja Unternehmensgewinne ein. Also ich kaufe ein Unternehmen, das macht Gewinne. Und wenn ich dieses Unternehmen günstiger kaufen kann, wenn der Kurs gefallen ist, dann ist das ja ein großer Vorteil.
Ja, absolut. Aber wirklich auch was für Leute, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung drin haben. Also ich habe mich da auch noch nie rangetraut, auch wenn ich die Thematik super spannend finde, auch noch nicht bis das letzte durchdrungen habe. Aber danke für deine Ausführungen. Es hat auf jeden Fall wieder dazu beigetragen. Und was hängen geblieben ist, ist sozusagen mehr Geld im Markt. Und als es tatsächlich sozusagen abgefordert wurde oder so, könnte man es vielleicht benennen.
Das ist das, was man davon wissen muss und dass dieses Geld extrem flüchtig ist. Das kann ja extrem schnell wieder weggehen.
Ja.
Das sind die Kernpunkte.
Noch eine kurze Frage. Anfang des Monats war ja Donald Trump auch in China. Beobachtest du sowas? Wer profitiert letztendlich davon? Eher die chinesischen Unternehmen oder die amerikanischen Unternehmen? Oder wäre das für dich wieder ein Invest auch?
Also ich verfolge es, aber habe jetzt da keine großen Erkenntnisse daraus gezogen. War für mich kein weltbewegendes Treffen und wird in meinem Portfolio nichts ändern. Ich sehe allgemein China in einer sehr starken Position. Ich glaube, das sehen momentan viele so. Und das ist auch tatsächlich so. Die USA schwächt sich durch verschiedene Handlungen immer mehr, gerade durch den Iran-Angriff. Aber jetzt nicht auf weltbewegender Art und Weise. Die USA ist immer noch mit die stärkste Wirtschaftsnation der Welt. Und ändert bei mir nichts. Und chinesische Aktien investiere ich gar nicht. Also das habe ich für mich mal festgelegt vor etwa 1-2 Jahren. Und daran halte ich fest, egal wie gut sich die Wirtschaft entwickelt, ich bin überzeugt, die wird sich sehr gut entwickeln, aber für mich ist der Rechtsstaat für ausländische Investoren nicht sicher. Und das ist einfach ein großes Risiko, weil man da einfach einen Totalverlust erleiden kann. Also wie in Russland, nach dem Kriegsausbruch waren westliche Investoren einfach enteignet. Und das ist ein Risiko.
Ich hatte noch ein paar Gazprom-Aktien. Da kommst du nicht mehr ran. Die liegen, glaube ich, immer noch im Depot. Ja. Also das, sowas kann natürlich passieren. So staatliche Regulierungen können natürlich dann extrem Einfluss haben und dann auch entsprechend auf dein Depot.
Ja, und das Gleiche haben auch andere Leute von der anderen Seite des neuen eisernen Vorhangs halt durch die USA erlebt, ne? Dass dann jetzt, wo Gelder eingefroren wurden von Russland, dass dann auch andere Staaten sich gedacht haben, oha, Moment mal, das kann uns auch passieren. Lieber nicht zu viel in Dollar halten oder irgendwie in den USA halten. Also es ist halt einfach gerade sehr spannend. So, ich glaube, das ist so, die eine Seite traut der anderen nicht so richtig. Und ja, aber wir sitzen halt eben auf der Seite und da sind wir natürlich da sicherer. Ich habe ein paar chinesische Werte, wo ich langfristig dran glaube, aber das sind dann auch wirklich sehr, sehr große Unternehmen. Wir haben ja auch Xiaomi im Depot, im Kapitalkaffee-Depot. Läuft gerade nicht so pralle. Aber ich glaube, langfristig sind solche Unternehmen natürlich auch extrem wertvoll, gerade durch den Fakt, dass China dieses Monopol ist vielleicht übertrieben, aber einen starken Anteil an den seltenen Erden hat. Und wenn du da halt Unternehmen haben willst, die irgendwie in E-Mobilität oder Batterien oder solche Sachen gehen, dann ist es schon mal ganz gut, wenn man da irgendwie auch in China einen Footprint hat sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt für jemand anders ein Portfolio aufsetze, empfehle ich das nicht.
Ja, jetzt haben wir ja auch bei Wikifolio unser Kapitalkaffee-Depot seit Anfang des Jahres und jeder Gast bringt uns immer eine Aktie mit, was uns total freut. Nachdem wir letztes Jahr mit unseren eigenen Aktien ja mal so oder mal so lagen, sind wir natürlich gespannt, Dominik, jetzt bist du ja schon Dauergast bei uns, aber hast du trotzdem heute eine Aktie für uns mitgebracht?
Und zwar eine, wo wir schon drüber geredet haben, und zwar die Brookfield Corporation. Das ist wirklich einer meiner Lieblingskonzerne. Ja, ein bisschen komplexeres Geschäftsmodell, wobei es geht eigentlich schon. Man muss sich halt damit beschäftigen. Die sind ein Private Equity Vermögensverwalter. Das heißt, die sammeln Gelder ein von verschiedenen Versicherungen, von Staaten, von verschiedenen großen Institutionen. Und da kommt sehr viel Geld zusammen. Die verwalten mittlerweile über $1 Billion. Das ist wirklich eine Wahnsinnssumme. Also deutlich mehr als Berkshire Hathaway. Oder nicht deutlich, aber mehr. Aber natürlich als Fremdkapital. Das Geld gehört ja den Staaten, den großen Institutionen. Und die investieren das einfach mit ihrer Expertise. Die gehören zu den besten Unternehmen, die so große Summen investieren können. Und deswegen geben die Staaten denen das Geld, weil sie es besser können. Und davon kriegen sie natürlich Provisionen und Gewinnbeteiligungen. Also genau, laufende Gebühren und Gewinnbeteiligungen. Das ist der eine Bereich von Brookfield. Dann investieren sie in der... Ja, Carsten?
Nee, ich wollte nur, also dann für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, oh ja, das gucke ich mir mal an, das wäre dann Brookfield Asset Management, weil unter Brookfield gibt es ja drei Unternehmen sozusagen.
Genau, also die Asset Management Sparte ist eine eigene Aktie und der Brookfield Corporation, das ist der Mutterkonzern, dem gehört der Großteil dieser Tochter. Aber man kann auch theoretisch als Kleinanleger in diese Tochter investieren.
Jetzt für Ben nochmal, die sind ja auch mit einer guten Dividende dabei, sehe ich hier gerade. Ne? Also da ist man ja mit dem Asset Management, da sind wir dieses Jahr bei einer Dividende von 4,17%. Das ist ja schade, dass er nicht hier ist.
Ja, also ist eine Option als Dividendeninvestor. Ich würde immer in die Muttergesellschaft gehen, in die Brookfield Corporation, weil die haben auch viele andere spannende Bereiche. Also wie gesagt, die investieren auch ihr eigenes Geld und das Geld investieren sie hauptsächlich in Sachwerte, also in Real Assets, sagen sie dazu. Das sind vor allem Infrastrukturen, also wie Rechenzentren neuerdings, aber auch klassische Infrastruktur wie Brücken, Straßen, Stromnetze, Pipelines und so weiter. Relativ sichere Dinge und alle inflationsgeschützt. Das ist ein großer Bereich und Bruce Flatt, das ist der CEO von dem Unternehmen, der konzentriert sich hauptsächlich auf langfristige Trends, die er erkennt. Und da geht er eben in die Energieversorgung, also Stromenergieversorgung, also jetzt nicht Öl und Gas, sondern Strom, in KI. KI ist ein großes Ding bei denen. Und ja, dann eben in die Inflation, also er profitiert von Inflation, das ist ein langfristiger Trend. Und dann ein Trend, den er noch erkannt hat, ist das Reshoring, glaube ich. Also, dass Unternehmen zurück in ihre Länder gehen. Also viele westliche Länder, also sagen wir Europa, USA, Industrienationen, die haben sich mehr auf den Dienstleistungssektor orientiert und die Industrie nach Asien ausgelagert. Und die Unternehmen, so ist seine Annahme, kommen wieder zurück. Das sieht man ja auch momentan in der Realität. Und davon, auf diese Trends setzt er eben und ist sehr, sehr langfristig da unterwegs und meiner Meinung nach einer der besten CEOs der Welt.
Hm. Das ist eine Ansage, auf jeden Fall. Ja, also Ben, den werden wir Bescheid geben. Das ist auf jeden Fall, also Brookfield Corporation. Wir haben noch Brookfield Renewables, das ist auch noch ein Unternehmen, was dann dazugehört, das hast du ja gerade erwähnt, auch im Energiesektor. Interessante Aktien, die werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Ja, ja, also das heißt, weil wir haben jetzt ein bisschen kreuz und quer geredet, so, also unsere, vielleicht fasse ich das nochmal zusammen und du ergänzt dann. Also wir haben jetzt sozusagen, das ist ein hohes Level an Liquidität ist im Markt. Die Investoren haben sich irgendwie an diese Märkte sozusagen, in die Schwankungen irgendwie gewöhnt und es reißt nicht mehr so aus und man glaubt daran. Der Iran-Krieg wird jetzt als nicht sehr langfristig angesehen, sozusagen, würde ich mal sagen. Und wir haben auch noch so einen Gegentrend, der durch sich vielleicht eine erholende KI-Markt den Markt auch noch nach oben treibt. So, das sind so die Gründe, die ich jetzt mitgenommen habe. Was würdest du noch zusammenfassend sagen?
Also ein Thema sind auch die Gewinnsteigerungen im S&P 500 beziehungsweise in den Unternehmen der USA. Die sind im letzten Jahr um 28% oder im letzten Quartal um 28% zum Vorjahr gestiegen. Und das liegt vor allem daran an den KI-Investitionen, das ist ein großes Thema, dadurch auch Produktivitätssteigerungen in den Unternehmen. Also die haben eine deutlich bessere Kosten, also geringere Kosten, gleichzeitig mehr Umsatz, die Wirtschaft wächst auch sehr stark und natürlich profitiert auch die USA in gewissen Sektoren von dem Rüstungsboom und vom Energiepreis, also von den Ölpreisen. Und ja, das sind so die Hauptgründe und gleichzeitig senkt Donald Trump einerseits die Bürokratie, auch das spart Kosten und andererseits die Steuern. Das steigert alles die Gewinne der Unternehmen und das ist ein großer Faktor, warum die Börsen momentan auch steigen.
Das ist total faszinierend, weil wenn man in Deutschland die Nachrichten verfolgt, dann fühlt sich das hier ganz anders an. Man hat ja irgendwie, ich höre sehr viel Podcasts und da sind ja viele, viele Themen gerade, wie sehr die deutsche Wirtschaft ächzt. Und wenn die deutsche Wirtschaft ächzt, dann ächzt halt auch der Rest von Europa, weil die ja alle miteinander verknüpft sind. Aber in den USA läuft es wohl ganz gut und das ist auch irgendwie so ein bisschen gefühlt, widerspricht es auch dem, was man hier so für einen Vibe mitbekommt, so aus USA, also was aus einem berichtet wird aus USA. Und deshalb ist es immer ganz gut, das beiseite zu lassen und sich knallhart auf die Zahlen zu fokussieren und zu gucken, was die aussagen. Ne?
Dominik, schön, dass du wieder im Podcast warst, dass du wieder bei uns im Kapitalcafé warst. Folgt allen unbedingt bei Wikifolio Dominik Doster. Komm auf jeden Fall wieder. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bei Spotify eine Bewertung gibt oder uns auch abonniert, weil das hilft uns natürlich auch weiter, unseren Podcast so zu machen, wie wir ihn machen. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal und bis zum nächsten Mal im Kapitalcafé.
Ciao.